auf dem Weg nach Emmaus. Am gleichen Tag waren zwei Jünger von Jesus unterwegs nach Emmaus, einem Dorf, das etwa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Und auf dem Weg sprachen sie über alles, was geschehen war. Plötzlich kam Jesus selbst, schloss sich ihnen an und ging mit ihnen. Aber sie wussten nicht, wer er war, weil Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten. Worüber redet ihr? Fragte Jesus. Was beschäftigt euch denn so? Da blieben sie voller Traurigkeit stehen. Und einer von ihnen, Kleopas, sagte, du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht gehört hat, was sich dort in den letzten Tagen ereignet hat. Was waren das für Ereignisse? Fragte Jesus. Das, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist, sagten sie. Er war ein Prophet, der von Gott und dem ganzen Volk erstaunliche Wunder tat und mit großer Vollmacht lehrte. Doch unsere obersten Priester und die anderen Ältesten haben ihn verhaftet, den Römern ausgeliefert und zum Tod verurteilen lassen. Und er wurde gekreuzigt. Wir hatten gehofft, er sei der Christus, der Israel retten und erlösen wird. Das alles geschah vor 3 Tagen. Aber heute Morgen waren einige Frauen aus unserer Gemeinschaft schon früh an seinem Grab und kamen mit einem erstaunlichen Bericht zurück. Sie sagten, sein Leichnam sei nicht mehr da. Und sie hätten Engel gesehen, die ihnen sagten, dass Jesus lebt. Einige von uns liefen hin, um nachzuschauen. Und tatsächlich war der Leichnam von Jesus verschwunden, wie die Frauen gesagt haben. Darauf sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch für unverständige Leute? Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben. Haben sie nicht angekündigt, dass der Christus alle diese Dinge erleiden muss, bevor er verherrlicht wird? Und er begann bei Mose und den Propheten und erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben stand. Mittlerweile näherten sie sich ihrem Ziel, dem Dorf Emmaus. Es schien so, als ob Jesus weitergehen wollte, doch sie baten ihn, inständig über Nacht bei ihnen zu bleiben, da es schon dunkel wurde. Da trat er mit ihnen ins Haus. Als sie sich hinsetzten, um zu essen, nahm er das Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sagten zueinander, war es uns nicht seltsam warm ums Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Schrift auslegte? Und sofort brachen sie auf und gingen nach Jerusalem zurück, wo die 11 Jünger und die, die bei ihm waren, sich versammelt hatten. Als sie ankamen, wurden sie mit der Nachricht empfangen, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Petrus erschienen. Wer von euch war schon einmal unterwegs nach Emmaus? Niemand? Das glaube ich nicht. Vielleicht sollte ich meine Frage anders formulieren. Was war der traurigste Moment in deinem Leben? Und ich denke, jeder von uns hat schon Stationen im Leben durchgemacht, die sehr schmerzvoll waren. Und auch die Bibel ist voll von Menschen, die großes Leid erfuhren. Gleich das allererste Elternpaar musste verkraften, dass ihr Erstgeborener aus Eifersucht seinen eigenen Bruder erschlagen hat. König David musste damit fertig werden, dass sein ältester Sohn eine Rebellion gegen ihn anzettelte. Und als sein Sohn Jonathan dabei fiel, beklagte David später im Psalm diesen schmerzlichen Verlust. Die schmerzvollsten Erfahrungen, die Menschen im Alten und Neuen Testament durchmachten, haben eins gemeinsam. Sie gipfeln zuallermeist in einen gewaltsamen Tod. Jesus, von dem ein Großteil des Volkes geglaubt hatte, er sei der von Moses und den Propheten verheißene Messias, wurde grausam gefoltert und am Kreuz hingerichtet. Viele Jünger haben sich daraufhin aus Angst versteckt. Und 2 dieser Jünger schlugen den Weg nach Emmaus ein. Warum diese Jünger gerade nach Emmaus unterwegs waren, wissen wir nicht. Und weshalb ich euch anfangs nach eurer persönlichen Emmaus-Erfahrung gefragt habe, könnt ihr jetzt sicherlich besser verstehen. Mit der Kreuzigung von Jesus ist die ganze Hoffnung der Apostel und Jünger mit einem Schlag zerbrochen. Ihre ganze Erwartungshaltung an den Messias war weggefegt. Auch die Nachricht der Frauen, dass Jesus auferstanden ist, richtete die Jünger nicht auf. Die beiden Jünger waren in ihre Diskussion über die ganze Jesus-Geschichte so sehr vertieft, dass sie gar nicht bemerkten, dass sich ihnen ein weiterer Weggefährte anschloss. Damals war es üblich, dass Reisende längere Wegstrecken miteinander gingen. Denn dort, wo mehrere Menschen unterwegs waren, war auch die Gefahr von Überfällen geringer. Von ihrem Reisegefährten nahmen die Jünger daher auch erstmal keinerlei Notiz. Und diese beiden Jünger hatten vermutlich miterlebt, wie Jesus gefoltert und anschließend gekreuzigt wurde. Bei Verbrechern waren Gewaltmaßnahmen zur Abschreckung von Nachahmern damals vorgesehen. Und ich bin sicher, dass ein solcher Tatbestand bei den Jüngern einen gewaltigen Schock ausgelöst hat. Menschen, die Augenzeugen werden, wenn ein lieber Angehöriger grausam misshandelt wird, sind meistens sehr schwer traumatisiert. Als Jesus neben den Jüngern einherging, sah er vermutlich genauso aus wie zu der Zeit, als er als Rabbi unter ihnen wirkte. Weil sich aber die Bilder des blutenden, leidenden Herrn tief in ihrem Inneren eingegraben hatten, rechneten die Jünger gar nicht damit, dass dieser strahlende Mann an ihrer Seite überhaupt Jesus sein könnte. Und Jesus geht bereits eine ziemliche Wegstrecke neben den Jüngern her, als er sie plötzlich anspricht. Was sind das für Reden, die er im Gehen miteinander wechselt? Und da blieben die Jünger niedergeschlagen stehen. Jesus spricht die beiden einfach an. Denn Jesus hat sein Verhalten auch nach der Auferstehung nicht geändert. Die direkte Ansprache. Gott ist gestern, heute und morgen derselbe. Seit Anbeginn der Schöpfung tritt Gott mit den Menschen in Beziehung. Und zu einer Beziehung ist aber das Interesse am anderen notwendig. Die Jünger am Weg nach Emmaus reagierten überrascht, als sich der Weggefährte in ihre ganz private Unterhaltung einmischt. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und Jesus fragt, was denn? Und in dieser Situation können wir von Jesu Seelsorgeverhalten lernen. Sehr oft begegnen uns Menschen, die ganz geknickt daherkommen. Wir bemerken ihren gekrümmten Rücken. Sie haben den Kopf wie eine Schildkröte eingezogen. Mit ihrem ganzen Verhalten drücken sie aus: Sprich mich bloß nicht an. Dabei erwarten sie nichts sehnlicher, als dass sie ihren Frust irgendwo abladen und loswerden können. Und viele Menschen beißen sich lieber auf die Zunge, als einem Fremden irgendetwas zu fragen. Und meistens ist es gar nicht so sehr die Menschenfurcht, die einen davon abhält, einen Fremden anzureden. Oftmals ist es vielmehr die Angst vor einer Abfuhr, die einem daran hindert, mit jemandem auch ein Glaubensgespräch zu beginnen. Jesus weiß, was uns bewegt. Er will es aber von uns selbst hören. Und da beteiligten sich nun beide Jünger an dem Gespräch. Sie klären Jesus darüber auf, was ganz Jerusalem bewegt. Ein Prophet sei Jesus gewesen, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Und die beiden Jünger gestehen Jesus: Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Aber statt im besetzten Land die Freiheit auszurufen, wurde Jesus nach seinem triumphalen Einzug in Jerusalem schmachvoll am Kreuz hingerichtet. Und trotz dieser Kreuzigung von Jesus halten die Jünger daran fest, dass Jesus von Gott kam, dass er kein Irrlehrer war. Die Jünger betrachteten den Kreuzestod von Jesu als Justizirrtum. Die Schuld an seinem Tod geben sie nicht den Römern, sondern ihrem eigenen Volk. Die Jünger gestehen dem Fremden ihre eigene Orientierungslosigkeit. Sie bekennen: Doch dann haben uns einige Frauen, die zu uns gehörten, in Schrecken versetzt. Sie waren frühmorgens am Grab und als sie den Leib nicht fanden, kamen sie und sagten, sie hatten gar eine Erscheinung von Engeln gehabt, die gesagt hätten, er lebe. Diese beiden Jünger laden ihre ganze Enttäuschung über Jesus, bei Jesus ab. Sie geben zu, dass sie nicht wissen, wo man ihren Rabbi nach der Grablegung hingebracht hat. Zum Schluss noch bekunden sie ihre große Sorge. Doch auch bei alledem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Die Worte, die Jesus vor seinem Tod zu ihnen gesprochen hat, haben die beiden offensichtlich nicht verstanden. Der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet und am dritten Tag auferweckt werden. So hat es Jesus ihnen gesagt. Und dieser dritte Tag erfüllte die Jünger aber nicht mit Hoffnung, sondern schmettert sie noch mehr zu Boden. Denn in einem heißen Land wie Israel setzt am dritten Tag die Verwesung ein. Ist es nicht seltsam? Die Jünger waren Augenzeugen bei unzähligen Wundern. Sie haben Heilung, Dämonenaustreibung und sogar Totenerweckung hautnah miterlebt. Sie haben die Predigten von Jesus gehört. Sie kannten die Tora mit all ihren Prophezeiungen. Aber sie sind blind für Gottes Wort. Jesus ist auferstanden und lebt. Er geht direkt neben den Jüngern einher. Aber sie bemerken es nicht. Sie haben die Nachricht von den Frauen gehört, aber sie glauben ihren Worten nicht. Sie kennen die Tora mit all ihren Prophezeiungen und verstehen sie nicht. Und diese Emmaus-Jünger sind der Urtyp religiöser, frommer Menschen, die keine Hoffnung mehr haben. ihr Kummer und ihr Leid wird durch die Ereignisse am Grab nur noch vergrößert. Für die beiden Emmaus-Jünger waren alle Nachrichten, die sie bisher gehört hatten, nur Gerüchte. Und auf Gerüchte aber kann man keinen Glauben bauen. Die Stelle, ihn aber sahen sie nicht, unterstreicht diese hoffnungslose Sicht der Jünger. Ergeht es nicht vielen Christen oftmals ähnlich? Man ist Mitglied in einer christlichen Gemeinde und da ereignet sich ein großes Drama in unserem Leben. Ein lieber Angehöriger stirbt, ein Kind wird unheilbar krank. Plötzlich liegt die ganze Zukunft in Scherben. Der Schmerz ist unendlich groß. Du hast gebetet, du hast zu Gott geschrien, aber trotzdem ist das Unfassbare geschehen. Gott hat es zugelassen. Deine Beziehung zu Gott erleidet einen gewaltigen Bruch. Und vielleicht kehrst du Jesus den Rücken zu und er ist für dich tot. Die Verbindung zu ihm ist gekappt. Du bist so sehr in deinem eigenen Schmerz gefangen, dass die frohe Botschaft von Jesus gar nicht mehr zu dir durchdringt. Soll man seinen Glauben nur auf das bauen, was andere berichten, aber man selbst nicht bestätigen kann? Und wenn dir in solch einer Situation jemand etwas von Jesus erzählt, muss er sich vermutlich auch erstmal deinen Frust über Jesus anhören. Jesus lässt die Jünger reden, dann aber erklärt er ihnen die Schrift. Er legt ihnen dar, dass alles genau nach Gottes Plan verläuft. Und genau hier liegt der Knackpunkt. Den allermeisten Menschen ist gar nicht bewusst, warum Jesus am Kreuz sterben musste. Gott wollte die Menschen vor Leid, Krankheit und Tod bewahren. Weil die Menschen aber ihre eigene Erkenntnis höher einstuften als Gottes Wort, nahm all das Schreckliche in der Welt ihren Anfang. Durch den Sündenfall hat der Mensch keine Gemeinschaft mehr mit Gott. Und weil Gott die Menschen aber liebt und nicht will, dass sie für immer verloren sind, wurde Jesus Mensch. Jesus ist völlig sündlos. Er trug die Strafe für die Schuld, die durch unseren Unglauben über alle Menschen kam. Durch seinen Tod am Kreuz hat Jesus die Schuld getilgt, die uns von Gott trennt. Da Jesus aber völlig sündlos war, blieb er nicht im Grab. Er ist auferstanden und lebt. Und von Moses angefangen, über die Psalmen und Propheten, erklärte Jesus den beiden Jüngern alle Schriftstellen, die auf diese Tatsache hinweisen. Dass Jesus mit den Emmaus-Jüngern im Gehen solch ein Bibelstudium betreiben konnte, war nur deshalb möglich, da gläubige Juden die Tora bis zum 13. Lebensjahr weitgehend auswendig konnten. Und in Emmaus angekommen, will Jesus die Jünger verlassen. Die Jünger aber nötigten ihn und sagen: Bleib bei uns, es ist schon Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Jesus begleitet uns vom Moment unserer Existenz an. Er geht oftmals schon eine ganze Wegstrecke mit uns, aber wir erkennen ihn nicht. Wir sind von unseren Vorstellungen über Gott oftmals so befangen, dass wir die Bibel gar nicht verstehen. Solange wir aber nicht Jesus im Wort Gottes finden, ist es finster, nämlich Abend in unserem Herzen. Jesus drängt sich niemandem auf. Aber als ihn die Jünger baten, bei ihnen zu bleiben, lässt sich Jesus einladen. Da sitzen sie nun bei Tisch. Jesus bricht das Brot. Der Gast ist zum Gastgeber geworden. Und da erkennen die Jünger Jesus am Brotbrechen. Ihre Augen wurden aufgetan und sie erkannten ihn. Und er wurde vor ihnen unsichtbar, wie es in unserem Text heißt. Jesus ist nach der Auferstehung nicht mehr an Raum und Zeit gebunden. Mauern und Türen sind für ihn kein Hindernis. Und obwohl Jesus nicht mehr leiblich bei den Jüngern anwesend war, erfüllte eine ungeheure Freude ihr Herz. Als die Jünger in Emmaus ankamen, waren sie bestimmt hungrig und müde. Als sie aber Jesus erkannt hatten, wich jegliche Müdigkeit von ihnen. Und noch in derselben Stunde brachen sie auf, um den anderen Jüngern die frohe Botschaft vom auferstandenen Jesus zu verkünden. Wenn immer wir bereit sind, Gottes Wort weiterzusagen, wird uns Christus das lebendige Brot zur Stärkung und Kraftquelle. Gottes Wort stillt unseren geistlichen Hunger und Durst. Die Emmaus-Jünger haben Jesus am Brotbrechen erkannt. Uns steht heute die ganze Heilige Schrift zur Verfügung. So haben wir auch heute dieselbe Möglichkeit, Jesus zu erkennen wie die Emmaus-Jünger damals. Glauben ist nicht das Gegenteil von Wissen. Es ist die Entscheidung, Gottes Wort höher zu achten als unsere eigene Erkenntnis. Jesus drängt sich niemandem auf. Er lässt sich einladen. Aber ebenso wie die Jünger Jesus drängen mussten, bei ihnen einzukehren, folgt Jesus nur ernst gemeinten Einladungen. Wer Jesus zu sich einlädt, erlebt eine Wende in seinem Leben. Gott selbst wird zum Gastgeber. Das gebrochene Brot ist das Zeichen dafür, dass Jesus uns entgegengegangen ist. Er hat uns bereits vergeben, noch bevor er sich zu uns an den Lebenstisch setzt. Und zum Abschluss, Jesus spricht auch zu dir. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und ich die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Amen.